Die Puritaner Buchreihe mit John Owen. Aus dem Buch Von der Abtötung der Sünde. Mit der Überschrift Die Hauptaufgabe des Gewissens. Die Absicht der gesamten Abhandlung. Diese Dinge vorausgesetzt, komme ich zu meinem grundlegenden Vorhaben, einige Fragen und praktische Anwendungen aufzugreifen, die sich bei der Abtötung der Sünde in den Gläubigen ergeben. Das Erste, das den wichtigsten Teil darstellt und dem der Rest untergeordnet ist, kann unter den folgenden Gesichtspunkten erwogen werden. Nehmen wir an, ein Mensch ist ein wahrhaft Gläubiger. Trotzdem entdeckt er in sich eine mächtig wirkende Sünde, die ihn dem Gesetz gemäß der Sünde gefangen nimmt, die sein Herz vor Kummer verzerrt, seine Gedanken verstört, seine Seele in den Verpflichtungen der Gemeinschaft mit Gott schwächt, ihn in seinem Frieden beunruhigt und vielleicht sein Gewissen verunreinigt und ihm aufgrund der Hinterlist der Sünde eine Verhärtung offenbart. Was soll dieser Mensch machen? Welche Richtung soll er einschlagen? Worauf soll er setzen, um diese Sünde, Begierde, üble Laune oder Verderbtheit abzutöten? Und zwar in einem solchen Maß, auch wenn sie nie vollständig vernichtet ist, dass er fähig ist, die Macht, die Kraft und den Frieden in der Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten. Um diese wichtige Frage zu beantworten, werde ich wie folgt vorgehen. Erstens werde ich aufzeigen, was es heißt, eine Sünde abzutöten, und zwar die positive wie auch die negative Seite, damit wir uns in den grundlegenden Dingen nicht irren. Zweitens nenne ich allgemeine Anweisungen jener Dinge, ohne die es ganz unmöglich wäre, eine beliebige Sünde wahrhaftig und geistlich abzutöten. Drittens werde ich auf Einzelheiten eingehen, wie das Abtöten erfolgen soll. Dabei werde ich jedoch nicht die Lehre der Abtötung im Allgemeinen behandeln, sondern nur bezüglich der einzelnen Dinge, die ich vorher erwähnte, streifen. Was es heißt, die Sünde abzutöten. Von der negativen Seite betrachtet. Eine Sünde abzutöten bedeutet nicht, sie vollkommen zu vernichten, sie an der Wurzel auszureißen und zu zerstören, damit sie in unseren Herzen weder einen Halt noch eine Bleibe findet. Wohl ist dies das Ziel, das wir anstreben, doch in diesem Leben ist ein solches Unterfangen nicht zu bewältigen. Es gibt keinen Menschen, dem es wirklich gelingt, eine Sünde endgültig abzutöten, aber er zielt darauf ab. Er beabsichtigt und wünscht ihre völlige Zerstörung, sodass weder ihre Wurzel noch ihre Frucht im Herzen oder Leben zurückbleibt. Er möchte sie so weit vernichten, dass sie sich bis in alle Ewigkeit nie mehr bewegt oder sich rührt, dass sie nie mehr schreit oder ruft, verführt oder versucht. Ihre Nicht-Existenz ist das angestrebte Ziel. Kein vollkommenes Vernichten der Sünde in diesem Leben. Nun kann zweifellos durch den Geist und die Gnade Christi ein wunderbares Gelingen und ein hervorragender Sieg gegen eine Sünde errungen werden, sodass ein Mensch fast andauernd über sie triumphieren kann. Ein gänzliches Auslöschen und Vernichten, dass sie nicht mehr existiert, ist aber in diesem Leben nicht zu erwarten. Paulus versichert uns dieses Umstandes, wenn er sagt: Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Er war ein vortrefflicher Heiliger, für Gläubige ein Vorbild. Er war jemand, der im Glauben und in der Liebe und in allen Früchten des Geistes seinesgleichen nicht in dieser Welt hatte. In diesem Sinn spricht er im Vergleich zu anderen über seine Vollendung. Er hatte sie nicht erlangt, er war nicht schon vollendet, aber er strebte danach. Er hatte noch immer einen Leib der Niedrigkeit, wie auch wir, der durch die große Kraft Christi schließlich umgestaltet werden muss. Diesen würden wir zwar gerne haben, aber Gott erachtet es für uns am besten, dass wir durch nichts in uns selbst zur Vollendung gebracht werden. In allem sollen wir in Christus zur Fülle gebracht werden, weil es für uns so am besten ist. Kein Verheimlichen der Sünde. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass es hier nicht um ein Verheimlichen der Sünde geht. Wenn ein Mensch nach außen hin die Ausübung der Sünde unterlässt, betrachten ihn andere vielleicht als einen verwandelten Menschen. Gott weiß, dass er zu seinem früheren Unrecht aber diese schreckliche Heuchelei hinzugefügt hat. So schreitet diese Person auf einem sicheren Weg der Hölle entgegen als je zuvor. Er bekam ein anderes Herz, als er es bisher hatte, aber eines, das viel hinterlistiger ist, nicht ein neues Herz, das heiliger ist. Keine Besserung irgendeiner natürlichen Veranlagung. Die Abtötung der Sünde besteht nicht in der Verbesserung einer ruhigen, gelassenen Natur. Manche Menschen genießen aufgrund ihres natürlichen Wesens einige Vorteile, solange sie nicht wie viele andere der Gewalt von unmäßigen Leidenschaften und ungestümten Neigungen ausgesetzt sind. Wenn nun diese Menschen ihre natürliche Veranlagung und das Temperament durch Disziplin, Überlegungen und Vernunft verbessern, so können sie vor sich selbst und anderen als Personen dastehen, welche die Sünde wirklich abgetötet haben. Währenddessen kann aber ihr Herz ein stehender Pfuhl voller Abscheulichkeit bleiben. Der eine Mensch ist vielleicht sein ganzes Leben weder durch Ärger noch durch Leidenschaften aufgebracht, und auch anderen bereitet er keine Schwierigkeiten, wohingegen eine andere Person täglich für sich selbst und für andere ein Problem darstellt. Und doch kann der Letztgenannte mehr dazu beigetragen haben, seine Sünde abzutöten, als der Erste. Die Menschen sollen sich nicht bemühen, ihre Abtötung der Sünde durch Dinge zu erreichen, für die ihnen das natürliche Temperament weder Leben noch Vitalität verleiht. Vielmehr sollen ihnen Selbstverleugnung, Unglaube, Neid und andere geistlichen Sünden bewusst werden. Dann werden sie mehr Einsicht über sich selbst gewinnen. Kein bloßes Umlenken der Sünde. Eine Sünde ist nicht abgetötet, bloß weil sie in eine andere Richtung gelenkt wird. Simon Magus ließ beispielsweise eine Zeit lang von der Zauberei ab. Seine Habsucht und sein Streben, das ihn antrieb, bestanden aber weiterhin in ihm und würden auf andere Art und Weise wirken. Deshalb sagt auch Petrus zu ihm: Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst. Ungeachtet deines Bekenntnisses, das du abgelegt hast, ungeachtet deines Entsagens deiner Habsucht, ist deine Begierde in aller Kraft in dir noch immer vorhanden. Es ist dieselbe Begierde, nur ist ihr Strahl in eine andere Richtung umgeleitet. Sie strengt sich auf andere Weise an und tritt auf andere Art hervor, aber ist noch immer dieselbe alte, bittere Galle. Ein Mensch kann eine negative Begierde empfinden und sich widersetzen, wenn sie zutage tritt. Er kann darauf achten, dass sie nicht so durchbricht wie zuvor. Unterdessen kann dieselbe verwerfliche Gewohnheit aber auf anderem Weg ans Licht treten. So wie bei jemandem, der meint, er sei gesund, weil eine eitrige Wunde verschorft. Doch inzwischen beginnt sein Fleisch aufgrund derselben schlimmen Körperflüssigkeit zu verfaulen und die Krankheit bricht an anderer Stelle wieder durch. Dieses Umlenken mit allen verbundenen Veränderungen trifft die Menschen oft, weil ihnen die Gnade völlig fremd ist. Dies kann den Lauf des Lebens, den ein Mensch genommen hat, ebenso seine Beziehungen, seine Interessen und seine Pläne beeinträchtigen. Ja, aufgrund der natürlichen Entwicklung im Leben können die größten Veränderungen der körperlichen Konstitution des Menschen einen Wandel wie diesen bewirken. Menschen hören altersbekommen für gewöhnlich nicht ihren jugendlichen Begierden nach, obwohl sie niemals eine von ihnen abgetötet haben. Dasselbe gilt für den Austausch von Begierden, wenn man aufgehört hat, der einen zu dienen, um eine andere zu befriedigen. Derjenige, der den Stolz gegen Weltlichkeit, Sinnlichkeit gegen Pharisäertum oder den eigenen Egoismus gegen Verachtung anderer eintauscht, soll nicht annehmen, dass er jene Sünde abgetötet hat, die er scheinbar hinter sich gelassen meinte. Er hat zwar seinen Meister gewechselt, aber er bleibt immer noch ein Diener. Kein gelegentliches Unterwerfen. Gelegentliches Unterwerfen der Sünde läuft nicht auf ein Abtöten derselben hinaus. Es gibt zwei Gelegenheiten oder Zeiten, worin ein Mensch, der mit einer Sünde kämpft, zu der Ansicht gelangen kann, diese abgetötet zu haben. Was ist damit gemeint und wann geschieht es? Wenn sie auf traurige Weise ausgebrochen ist, seinen Frieden zerstört und sein Gewissen in Schrecken versetzt hat. Dies erweckt und wühlt alles auf, was im Menschen ist. Es verwundet ihn, erfüllt ihn mit Abscheu von der Sünde und vor sich selbst. Es treibt ihn zu Gott, so dass er wie um sein Leben schreit, seine Begierde wie die Hölle hasst und sich der Sünde widersetzt. Der gesamte Mensch, geistlich wie auch natürlich, ist nun aufgeschreckt. Die Sünde schrumpft in seinem Kopf zusammen und tritt nicht mehr zutage, sondern liegt wie tot vor ihm. Wie einer, der sich nachts einer Armee nähert und die wichtigste Person tötet. Die Wache wird unverzüglich geweckt und Soldaten müssen den Dienst antreten. Gegen den Feind werden strikte Ermittlungen unternommen, während dieser sich inzwischen mitten des Lärmes und Tumults verstecken konnte oder totstellt. Dennoch ist er fest entschlossen, das gleiche Unheil unter denselben Voraussetzungen wieder anzurichten. Was die Sünde unter den Korinthern betrifft, so sehen wir, wie viele Bemühungen sie aufboten, um die Sünde zu überrumpeln und zu zerstören. Siehe 2. Korinther 7, Vers 11. So ergeht es einer Person, wenn eine jeweilige Tatsünde ausbricht. Das Gewissen wurde durch die Begierde verletzt, zwar in aller Stille, wohl aber mit Erfolg. Achtsamkeit, Empörung, Begehren, Furcht, Rache, alles wird gegen die Sünde eingesetzt und die Begierde ist für bestimmte Zeit ruhig, weil sie fast zu Tode gehetzt wurde. Sobald aber die Aufregung und die Suche vorbei sind, erwacht der Dieb zu neuem Leben und befleißigt sich wie niemals zuvor an seinem Werk. Über den Ausbruch der Sünde in Zeiten der Gefahr oder der Schwierigkeit. In Zeiten des Gerichts, des Unglücks oder großer Bedrängnisse ist das Herz mit Gedanken und Plänen beschäftigt, wie es den gegenwärtigen Schwierigkeiten, Ängsten und Gefahren entfliehen könne. Dies ist, wie eine überzeugte Person schlussfolgert, nur möglich, wenn der Sünde entsagt wird. Und dadurch erlangt man Frieden mit Gott. Es ist der Zorn Gottes, der in jeder Bedrängnis eine solch überzeugte Person wundtreibt. Um dem zu entkommen, entscheiden sich die Menschen zu solchen Zeiten gegen ihre Sünde. Die Sünde soll in ihnen keinen Raum mehr finden. Sie werden sich nicht mehr in den Dienst der Sünde stellen. Demgemäß verhält sich die Sünde ruhig. Sie regt sich nicht und scheint abgetötet zu sein. Nicht, dass ihr eine Wunde zugefügt wurde, sondern die Seele hat sich ihrer bemächtigt und hindert ihre Regungen durch Gedanken, die mit sündhaftem Handeln unvereinbar sind. Sobald diese Gedanken beiseite geschoben werden, kehrt die Sünde aber zu ihren früheren Kraft und Vitalität zurück. Psalm 78, die Verse 32 bis 37, gibt als Beispiel und Beschreibung dieser geistlichen Verfasstheit wieder, wovon ich hier spreche. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Darum ließ er ihre Tage wie ein Hauch vergehen und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott. Und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste, ihr Erlöser. Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Ich bezweifle nicht, dass sie der Sünde aus voller Überzeugung des Herzens entsagen, als sie Gott suchten und zu ihm kehrten. Das ist in dem Wort Umkehren ersichtlich. Umkehren oder zum Herrn zurückkehren, geschieht aufgrund des Verzichts auf die Sünde. Sie machten es frühzeitig, ernsthaft und gewissenhaft. Und trotzdem war ihre Sünde nicht abgetötet. Und dies ist oftmals die Art von Demütigung in den Tagen der Bedrängnis. Und in den Herzen vieler Gläubiger liegt oftmals eine große Täuschung wie diese vor. Arme Seelen betrügen sich auf diese Art oder andere Weise selbst. Sie vermuten, ihre Begierden abgetötet zu haben, während diese lebendig und mächtig sind und bei jeder Gelegenheit hervorbrechen, um sie zu verwirren und zu beunruhigen.